Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal die wunderbare Dr. Elea Brandt. Hallo.
Hallo.
Dr. Elea Brandt, unabhängig davon, dass wir hier wahrscheinlich unter den Temperaturen wegschmelzen.
Ja.
Wie geht es dir denn? Und ich meine damit nicht unbedingt so persönlich, es sei denn, du möchtest jetzt noch ein bisschen erzählen, sondern darum, dass wir uns gerade in einer Buchkrise befinden, über die wir am Anfang kurz reden, und du aber ein Buch rausbringst.
Ja, das sind merkwürdige Koinzidenzen, aber so ist es normal. Möchtest du was erzählen über die Buchkrise?
Ich muss gar nicht so viel dazu sagen, aber jetzt, wo wir aufnehmen, kam gerade so die Tickermeldung, dass der Weltbildverlag und der Weltbildbuchvertrieb eingestellt wird. Da werden bei mir total die nostalgischen Erinnerungen wach, weil noch bevor es Amazon gab, bei uns im tiefsten Osten, war die einzige Bücherquelle tatsächlich der Weltbildkatalog. Und meine Familie hat den immer noch gekriegt und mittlerweile muss ich dazugeben, waren vielleicht noch 10% Bücher und der Rest war irgendwelcher Rentnerabzockquatsch, den auch, keine Ahnung, drei Pagen und wie diese ganzen Rentnerbestellkataloge alle so heißen. Aber natürlich ist immer noch schade, wenn BuchhändlerInnen pleite gehen. Darunter leiden natürlich auch die Verlage, beispielsweise, sag mal, der Hirnkost-Verlag ist, glaube ich, auch so einer von diesen Verlagen, die relativ bekannt sind, auch über die Fantastik-Szene hinaus. Und also wie viele Solidaritätskäufe wir alle schon gemacht haben, weil immer wieder auf Blue Sky oder Twitter das rumging.
Hm.
Und trotzdem irgendwie alle 5 Minuten kommt eine neue Insolvenzwarnung.
Ja, ich glaube, dass da noch viel Backlash kommt jetzt aus der Corona-Pandemie, weil ja jetzt diese ganzen Corona-Hilfen zurückgezahlt werden müssen und so weiter und so fort. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es einige gab, die es vielleicht geschafft haben, sich über diese 2 Jahre oder 1-2 Jahre irgendwie noch zu halten. Und wo sich halt jetzt abzeichnet, es wird einfach irgendwie nicht besser. Das kann ich mir vorstellen. Vor allem eben so diese mittelgroßen Verlage. Also die kleinen, da haben wir beide ja auch mit Thorsten Luft zum Beispiel schon viel drüber gesprochen. Die haben einfach ihre Arbeit mehr oder weniger eingestellt gehabt in diesen 2 Jahren Corona-Zeit und Pandemie-Zeit. Und haben dann danach das langsam wieder hochgefahren. Aber das können natürlich Verlage, die da von Mitarbeitende bezahlen müssen und die auch die eigenen Rechnungen ausschließlich über den Verlag bezahlen müssen, nicht einfach so tun. Und ich glaube, gerade bei denen, da läuft jetzt noch viel auf hinten nach.
Dafür, dass wir hier eigentlich in dieser Bonusfolge eine Werbeveranstaltung haben wollten,
ja,
sind wir natürlich ziemlich negativ reingestartet. Wenn euch das Thema vielleicht noch interessiert, wir packen wieder ein paar passende Links in die Shownotes. Aber jetzt beginnt endlich der werbliche Teil, der fröhliche Teil, auch wenn das Thema vielleicht nicht immer ganz fröhlich sein wird. Denn Dr. Elea Brandt, ich kenne dich ja als, naja, zumindest in der Szene doch recht bekannte, vielleicht sogar ein bisschen berühmte Autorin. So habe ich dich beispielsweise kennengelernt und dich in den Podcast reingeholt, weil du ein bisschen berühmt warst, um dein Fame abzugreifen. Und deswegen, du willst noch berühmter werden und hast noch ein Buch veröffentlicht, beziehungsweise, wenn heute die Folge online geht, ja, was ist es denn?
Genau. Ja, ich habe ja schon letztes Jahr angefangen, die Outlaws in Space zu veröffentlichen. Die Bücher sind natürlich schon ein bisschen länger irgendwie auf der Festplatte rumgelegen, zumindest der erste Teil. Und jetzt erscheint am Montag, also jetzt, wenn wir aufnehmen, am Montag, wenn ihr diese Folge hört, jetzt, der zweite Teil der Reihe, der Phoenix Rises heißen wird. Und die Outlaws in Space waren ja so ein bisschen mein erster Ausflug in die Welt der Science Fiction, wobei so richtig Hard Science Fiction ist es ja nicht geworden. Also wenn man so bei der Science Fiction so eine Skala aufspannt von, weiß nicht, Star Wars bis Interstellar oder so, dann sind die Outlaws in Space schon sehr weit auf der Star Wars Seite. Und es geht ja so ein bisschen in Richtung Space Western. Also wer so, keine Ahnung, Mandalorian mochte oder Cowboy Bebop, den alten Anime noch aus den 90ern. Oder jetzt auch Endor. Ich habe jetzt endlich auch Endor gesehen.
Na, endlich.
Ja, late to the party. Und ich finde, das sind ganz, ganz passende Referenztitel. Also ich habe da sehr, sehr große Vibes gehabt. Als ich jetzt auch Endor gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, das fühlt sich sehr, sehr, sehr stark an, wie die Outlaws in Space. Vor allem, wie jetzt der zweite Teil, der am Montag kommt.
Nun bin ich natürlich maximal skeptisch, denn wir alle wissen, dass Fortsetzungen nicht immer, aber sehr, sehr oft sehr mistig sind. Und deswegen natürlich die Frage, warum ist das so und was hast du dafür getan, dass deine Fortsetzung sogar besser ist als das Original?
Ja, ich habe tatsächlich auch festgestellt, dass man bei Space Western auch in ganz schlechter Gesellschaft ist, weil zwei der bekannten Referenztitel, ne, Firefly und Cowboy Bebop, haben beide nur eine Staffel und wurden dann eingestellt. Da bin ich schon jetzt drüber hinaus, wenn der zweite Teil erscheint, auf jeden Fall. Warum ist er besser als der erste? Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, aber ich finde, es verändert sich ein bisschen der Fokus vom ersten auf den zweiten Teil. Grundsätzlich geht es in den Outlaws in Space ja, also auch im ersten Teil in Calypso's End, sehr viel auch um gesellschaftliche Themen. Es geht im ersten Teil viel um Ressourcenmanagement, um den nachhaltigen oder nicht so nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, um Klimaveränderungen und so weiter. Und natürlich spielt es auch im zweiten Teil noch eine Rolle. Sowas verschwindet ja nicht von heute auf morgen. Aber der zweite Teil geht so ein bisschen in eine politischere Richtung. Also tatsächlich ein bisschen mehr Endor als The Mandalorian. Und thematisiert unter anderem ein zunehmendes Erwachen faschistischer Strömungen innerhalb dieses Systems und die Frage, wie man damit umgeht. Und ja, das ist natürlich auch immer irgendwie alles ein bisschen Spiegel dessen, was um mich rum passiert und was ich selber so verarbeite und was mich selber so beschäftigt im Alltag. Und die Outlaws in Space sind so ein bisschen auch so eine Schreibbewältigung irgendwie dieser ganzen Sachen. Und zwar auf eine positive Art, finde ich. Also es hat immer irgendwie einen hoffnungsvollen Kontext. Es geht immer darum, man kann das irgendwie schaffen. Und auch wenn alles scheiße ist, gibt immer noch gute Dinge und es gibt immer noch Sachen, die funktionieren. Und das hat mir zumindest beim Schreiben sehr geholfen, mit so Ärgernissen der Welt fertig zu werden. Und vielleicht hilft es ja auch den Lesenden.
Um vielleicht nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen. Das ist ja mit Verlaub schon so ein bisschen ziemlich nischig, was du da publizierst.
Oh ja.
Wie hast du es denn trotzdem geschafft, einen doch in der Szene sehr bekannten Verlag dazu zu bringen, dass er sowas rausbringt? Weil ich glaube, wenn du das neue Game of Thrones geschrieben hättest, vielleicht hätten da drei Leute mehr gelesen.
Ja, das kann sehr gut sein. Also ich kann die Anzahl, glaube ich, der Leute, die Calypso's End gelesen haben, kann ich wahrscheinlich die Hälfte persönlich. Aber das ist nicht so schlimm. Ja, wie ging das los? Das war ganz witzig, weil ich habe tatsächlich Sandra, die ja bei Bedai und Toms die Leitung mit hat und auch den Plan 9 Verlag mit betreut hat, die habe ich auf dem BookCon kennengelernt, weil wir ein Panel dort gemeinsam moderiert haben, du und ich. Weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Und ich fand total cool, was sie erzählt hat über den Verlag, dass es ihr eben auch darum geht, so ein bisschen mehr Diversität und Vielfalt in die Science-Fiction zu bringen, ein bisschen neuere, ungewöhnlichere Geschichten zu erzählen, neue Ansätze, auch Themen wie Queerness und Ähnliches mit in den Fokus zu nehmen. Und das hat mir natürlich gut gefallen. Und dann dachte ich, lass mal probieren und habe sie dann gefragt, wie es aussieht, ob sie sich vorstellen könnte, die Outlaws in Space zu machen. Und da habe ich bei ihr so ein bisschen offene Türen eingerannt, weil wir eben ähnliches Verständnis von diesen Themen hatten, weil wir ähnliche Zielsetzungen damit hatten und weil wir auch beide sehr große Fans von Firefly sind. Und dadurch war das eigentlich so ein bisschen Selbstläufer und ich hatte wirklich das große Glück, dass Sandra gleich am Anfang gesagt hat, ja, egal, schreib 1, 2, 3 Bände, nehme ich alle. Und das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit.
Das ist wirklich so ein Musterbeispiel für Quid Quo Pro und eine Hand wäscht die andere. Ich habe dich im Podcast geholt, damit du berühmt wirst und dann über den Podcast kommst du zu diesem Moderator-Innenjob und bekommst den Buchvertrag.
Genau.
Ganz fantastisch.
Ja, wir sind gerade so in dieser kleinen und wie du ja sagst, nischigen Szene, ist halt Networking auch wichtig, ne? Dass man sich einfach mit den richtigen Leuten vernetzt und ich bin halt mittlerweile auch an so einem Punkt, wo ich mir denke, ich will auch nicht mit jedem Verlag zusammenarbeiten, wahrscheinlich will auch nicht jeder Verlag mit mir zusammenarbeiten, weil ich halt schon bestimmte Vorstellungen habe, wie ich gerne arbeiten möchte und was mir wichtig ist und so und ich kann mir das halt auch leisten, weil ich ja nicht leben muss von dem, was ich einnehme mit diesen Büchern. Gott sei Dank. Es wäre sonst ein sehr mageres Jahr mit sehr vielen Nudeln mit Ketchup geworden.
Dann habt ihr wie immer alle Informationen in den Shownotes. Du machst es mir tatsächlich ja super einfach, denn du hast ja 1 Million Instagram-Kacheln gebastelt, die muss ich einfach alle nur reinkopieren.
Ja, genau.
Aber um quasi noch die letzten ZweiflerInnen so ein bisschen, naja, hervorzukitzeln, ihre Geldbörsen zu öffnen, darfst du noch mal ganz kurz was vorlesen aus dem Buch.
Ja, genau. Ich habe gedacht, ich bringe nichts so wahnsinnig Langes mit, weil zuhören ist immer ein bisschen anstrengender, finde ich, als wenn man direkt bei so einer Lesung dabei ist. Ich habe mir eine Szene ausgesucht, relativ vom Anfang, weil ich lese aus dem zweiten Teil. Dementsprechend besteht natürlich das Risiko für Spoiler für alle, die den ersten Teil noch nicht gelesen haben. Deswegen habe ich extra eine Szene rausgesucht, die sehr spoilerfrei funktioniert. Ich erzähle trotzdem kurz drei Takte zum Einstieg. Also der erste Teil, Calypso End, endet damit, dass Leo und seine Familie sich im Raumschiff auf der Flucht befinden vor der Militärpolizei, die nach Leo sucht, unter anderem wegen auch so Kleinigkeiten wie Schmuggelei, Entführung, Fahnenflucht und noch einiges mehr. Aber Leo hat es geschafft, mit der Militärpolizei einen unmoralischen Deal einzufädeln. Und zwar kann er seine Strafe reduzieren bzw. sie umgehen, wenn es schafft, der Militärpolizei einen noch größeren Fisch zu liefern, nämlich den Verbrecherboss Kolai, der für allerlei Komplikationen, Probleme und Konflikte im ersten Teil mitverantwortlich war. Und so ist Leo einerseits auf der Flucht und andererseits auf der Suche nach einem Verbrecherboss, der nicht gefunden werden will. Und das erweist sich im All, das bekanntermaßen groß ist, als nicht so einfach. Und er und seine Familie haben einige Brotkrumen aufgetan, denen sie so schnitzeljagdmäßig hinterherjagen und landen dadurch am Ende auf einer, ja, so ein bisschen zwielichtigen Raumstation, wo allerdings die Informationen, die Leo braucht, auch nicht auf der Straße liegen. Und so kommt es, dass er sich entscheidet, die Informationen bei einem Glücksspiel zu gewinnen. So eine Art Space Poker, könnte man sagen. Und da sind wir gerade. Leo schnappte kurz nach Luft. Ein Sprungtor. Der Joker im System. Er konnte jede Funktion einnehmen, die nicht schon im Spiel war. Umi grinste breit und leerte ihren Drink. Was denkst du? All in? Leo blickte auf seinen Screen, dann auf den Tisch. Hinter seiner Stirn arbeitete es. Das Tor warf die Gewinnwahrscheinlichkeiten komplett über den Haufen. Für ihn war es perfekt. Es übernahm die Funktion einer zweiten Sonne. Jetzt konnte er also auch mit einer Doppelgalaxie punkten. Aber wenn Umi tatsächlich eine zweite Sonne auf dem Screen hatte, dann war sie jetzt schon bei 3 Sonnen und 2 Zwergplaneten, einer Trippelgalaxie. Und damit würde sie ihn schlagen. Leo holte tief Luft und dehnte seine Finger. Am liebsten hätte er sich noch eine Zigarette angezündet, aber er ließ es bleiben. Wir haben beide nicht mehr viel auf dem Saldo, also warum boosten wir den Einsatz nicht ein wenig? Sie zog die Stirn in Falten. Inwiefern? Der Laden hier regelt den Einsatz nach oben ab, aber er griff in seine Tasche und zog einen Creditstick samt Lesegerät heraus. Das heißt ja nicht, dass wir uns daran halten müssen. Du bist ganz schön dreist. Der Massagesitz für meine Frau, du weißt schon. Vielleicht lege ich noch einen hübschen Strauß Blumen drauf und eine Lokalrunde. Woher soll ich wissen, dass du mich nicht bescheißen willst? Schau nach. Er schob ihr seinen Creditstick zu. Da sind 1.000 drauf und ein paar zerquetschte. Mein Einsatz, damit bin ich wirklich all in. Sie slottete den Stick in ihr eigenes Lesegerät, nickte und schob ihn Leo über den Tisch zurück. Na schön. Sämtliche Chips plus 1.000. Sie seufzte. Netter Versuch. Er legte den Kopf schief und streckte grinsend die Hand aus. Ich will auch wissen, ob du flüssig bist. Sie seufzte, zog einen Stick aus der Hemdtasche und schob ihn Leo zu. Leo drehte ihn in den Fingern und steckte ihn dann in sein Lesegerät. Auf dem Holoscreen flammten mehrere Informationen auf. Vorname, Nachname, Pronomen, offizielle Position auf Nandu, der Finanzstatus von 1.305 Credits und Sicherheitsfreigabestufe B. Treffer. Ein Glück. Mit einer winzigen Bewegung, die er als Jugendlicher in den Straßen von Kastan perfektioniert hatte, ließ er Umis Stick in seinem Jackenärmel verschwinden und zauberte einen optisch nicht unterscheidbaren zweiten Stick hervor, den er ihr mit einem Lächeln über den Tisch hinweg zurückreichte. Solange sie ihn nicht auslas, würde der Bluff nicht auffallen. Was macht man so als Wartungsoffizierin? Das Wartungsteam beaufsichtigen, erwiderte Umi lakonisch und steckte den Stick, ohne ihn weiter zu beachten, in ihre Jackentasche. Leo atmete verhalten auf. Was soll das? Willst du Smalltalk führen oder spielen? War nur neugierig. Hast du Familie, die ich mit diesem letzten Spielzug finanziell komplett ruiniere? Nein, aber deine Frau kann sich ihren Massagesitz sonst wohin stecken. All in. Plus 1000. Leo nickte angespannt. Dann zeig mal, was du hast. Umi dehnte ihre Schultern, bis es klackte. Quälend langsam drückte sie auf den Screen und Leo sah mit wachsender Beunruhigung zu, wie sich die Anordnung neu arrangierte. Ihre erste Karte flammte auf. Ein Gasriese, gut, das war nicht schlimm. Eine Doppelgalaxie, aber kleiner als seine. Die letzte Karte. Leo schwitzte, umklammerte die Tischplatte und da war sie. Eine dritte Sonne. Scheiße. Trippelgalaxie. Umi lehnte sich mit einem breiten Grinsen im Gesicht zurück. Und du? Leo holte tief Luft und unterdrückte den Impuls, sein Glas durch den Raum zu schleudern. Scheiße! Scheiße, die eine verdammte Kombination, die ihm das Genick brach. Warum hasste ihn das Universum so sehr? Seine Familie würde ihm den Arsch aufreißen, wenn sie erfuhr, dass er gerade ein Loch von über 1000 Credits in ihre Ersparnisse gerissen hatte. Zwei Gasriesen, brummte er missmutig und aktivierte den Screen, um das Endergebnis abzurufen. Sein Chipsaldo sank auf null und auf dem Screen erschien der deprimierend rote Schriftzug »Sie haben verloren«. Leos Faust zuckte, doch er beherrschte sich mühsam. »Trippelschleib, Doppel«, jauchzte Umi und streckte demonstrativ die Hand aus. »Wenn ich bitten darf?« Mit einem resignierten Seufzen griff Leo in seine Tasche, um den Creditstick herauszuholen, doch im selben Moment landete eine schwere Hand von hinten auf seiner Schulter. »Spar dir das«, irritiert schielte Leo nach oben. Hinter ihm stand eine große, massige Gestalt mit Armen wie Baumstämmen in einer Art abgewetzter Uniform aus synthetischem braunem Leder. Schon der Körperbau ließ Leo erahnen, dass es sich dabei zwar um einen Humanoiden, nicht aber um einen Menschen handelte, und der Blick in das Gesicht seiner neuen Bekanntschaft bestätigte diesen Eindruck. Ein Hiskare, eindeutig. Die Haut hatte einen rötlichen Braunton und spannte sich dünn und samtig über ein kantiges Gesicht mit ausgeprägter Kieferpartie, hoher Stirn und langgezogenen Ohren. Die dicken schwarzen Locks waren im Nacken zusammengebunden und auf dem kahlen Schädel darunter wurden Schmucknarben sichtbar, die verschlungene Muster bildeten. Leo schielte zu der Person hinauf.
»Nett, dass Sie meine Schulden bezahlen wollen, aber kennen wir uns?«
»Ich kenne dich. Das genügt.«
Der Hiskare warf Umi einen Blick zu und schnippte dann eine Münze auf den Tisch. Klappernd drehte sie sich ein paar Mal um die eigene Achse, ehe sie in der Mitte liegen blieb. Leo schluckte hart. Verdammte Scheiße, jetzt hat er wirklich ein Problem. Umi seufzte resigniert. Auch sie schien genau zu wissen, was die Münze bedeutete. Sie war das Erkennungszeichen der Kaha, der größten und gefürchtetsten Kopfgeldjägervereinigung in der gesamten Galaxis. Sie organisierten sich in einer Art Gilde, geprägt von archaischen Regeln und Traditionen und wurden von Ahles und der Föderation nicht nur geduldet, sondern sogar explizit ermutigt, den Abschaum dort einzufangen, wo die Militärpolizei freiwillig keinen Fuß hinsetzte. Die Münze war ein Freifahrtschein. Wer sich zwischen die Kaha und ihre Beute stellte, riskierte eine Kugel. Oder zwei. Mit diesen Leuten war nicht zu spaßen und einen davon hatte Leo sich gerade eingefangen. So, das genügt jetzt so ein bisschen als Teaser für den Anfang, hoffe ich. Also es geht mit ungefähr genauso viel Ärger los, wie der erste Teil aufgehört hat, aber das gehört dazu.
Na also, wenn das jetzt nicht ausgereicht hat, dass ihr eure Geldbörse öffnet, dann weiß ich auch nicht. Wo kann man das denn alles kaufen?
Also den Roman gibt's als E-Book und Taschenbuch überall, wo es Bücher gibt. Ich persönlich für mich persönlich macht es keinen Unterschied, bei wem ihr oder wo ihr die Bücher kauft. Ich freue mich immer, wenn es direkt beim Verlag ist, weil dann verdienen die ein paar Euros mehr und nicht Jeff Bezos oder so. Aber muss jeder für sich entscheiden.
Und wenn ich das Ganze nochmal live hören möchte, bist du eventuell irgendwann demnächst noch auf einer größeren Szeneveranstaltung?
Ja, ich bin auf jeden Fall auf dem Buchon und werde da auch aus Phoenix Rises lesen. Das auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, ob es vielleicht auch noch mit der Dreieichkon klappt. Aber das weiß ich noch nicht.
Dann danke ich dir, dass du kurz Zeit hattest. Danke den HörerInnen, dass sie sich diese Werbeveranstaltung angehört haben. Aber es ist ja auch zu eurem Vorteil, damit ihr wisst, was ihr kaufen müsst.
Genau.
Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist.
Ja, das wäre schön. Also ich habe ja Gott sei Dank einen Keller und kein Dachgeschoss, wie andere Leute in diesem Podcast, aber ich bin trotzdem kein Hitzemensch, gar nicht.
Na dann, tschüss.
Ciao.